Du spülst das Blut, was sich da abgesetzt hat, aus den Ohren raus, ersetzt durch einen Farbstoff und gut ist.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Personen alleine bei uns nochmal ohne das Wissen der anderen Familienmitglieder ins Büro kommen oder in die Trauerhalle kommen und sagen, ich möchte den Vater nochmal sehen, aber bitte sagen Sie der Mutter nichts.
Ja, Mund zu binden könnt ihr euch bei aller Liebe eigentlich sogar sparen, muss ich sagen.
Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis.
Ich habe gestern Abend ja an meiner Lego-Lokomotive weitergebaut,
ja,
weil ich ziemlich cool finde. Und ich habe da so einen kleinen Aufsatz gekauft. Da kann man destilliertes Wasser reintun.
Ja.
Und das schließt man dann so an die Bordelektronik an und dann kommt so Rauch oder Dampf raus.
Ich weiß, das hast du in einer der letzten Folgen schon erzählt.
Echt? Wie schlecht ist denn das?
Okay, also ihr wisst. Also, Leute, ey, macht euch keinen Kopf, ja? Der Vater, der wird langsam einfach so ein bisschen älter.
Da kann ich gerade, ob wir es rausschneiden oder lassen.
Nee, das lassen wir so drin. Da kommt es auch manchmal vor, dass man halt einfach Sachen vergisst. Aber das ist überhaupt nicht schlimm.
Aber so genau habe ich das nicht erzählt.
Wir haben kurz drüber geredet.
Siehst du?
Ja, aber du kannst es gerne noch mal ein bisschen mehr ausführen. Was ist denn das genau? Also da tut man dann destilliertes Wasser rein und dann genau, kann diese Lego-Lok...
Ja. Also auf jeden Fall ist es so eine Dampflokomotive, so eine große. Ja. Ist ziemlich cool aus Klemmbaustein, um genau zu sein. Es ist nicht von der Marke Lego, muss man jetzt auch sagen.
Aus Klemmbaustein.
Ja, genau.
Da wird sich ganz klar abgegrenzt.
Das ist von Blue Bricks, kennt ihr vielleicht. Ey, also Leute, kommentiert mal rein. Wer von euch ist auch ein passionierter Lego-Bauer oder eine Lego-Bauerin? Macht euch das auch Spaß? Dann schreibt es gerne mal rein.
Ja, du bist ja wirklich sehr aktiv dabei.
Ja, mir macht das gerade total Spaß. Wir haben auch unten im Keller einen großen oder einen Raum, den wir ein bisschen so aufgebaut haben mit so Platten. Und da versuchen wir seit geraumer Zeit so eine Lego-Landschaft zu bauen.
Klappt nicht.
Doch, jetzt am Wochenende geht's los.
Echt?
Macht ihr? Ja, wir haben jetzt Lego-Wochenende.
Ja. Ja, cool.
Nadine und ich werden da nur im Keller verbringen oder halt oben und bauen und machen und tun.
Ja, ihr habt ja wirklich viel. Also ihr habt ja Schloss Neuschwanstein. Dann dieses, wie heißt das andere Schloss? Hogwarts?
Ja, genau.
Und?
Ja, und halt Harry Potter, Winkelgasse und so weiter. Und das versuchen wir halt so miteinander zu verbinden und da so eine Landschaft entstehen zu lassen. Und lustig, für uns ist das, glaube ich, so ein bisschen ein Ausgleich so zum Alltag oder zum Wahnsinn des Lebens, den man ja, manchmal so hat. Ja, ne?
Da bist du am Abend dann irgendwie da, machst was mit deinen Händen wirklich,
ja,
baust
genau.
es zusammen, hast am Schluss ja. ein Ergebnis.
Es funktioniert.
Es funktioniert.
Es ist in Ordnung.
Genau, es klappt endlich mal.
Als ob der Rest nicht klappen
ja,
nein. würde.
Ja, ja, ja. Das kann ich verstehen.
Ja,
das
mache
ich, deswegen eigentlich koche ich sogar ganz gerne, habe ich gemerkt.
Ja.
Also dann so irgendwas schneiden. Ich sag zwar immer, dass ich nicht kochen kann, also das muss ja nur mir schmecken am Ende. Ich knall einfach immer alles zusammen und schau dann, dass es ein bisschen schmeckt, aber ja, so ein bisschen dann das Schneiden und dann am Schluss hast du was. Das ist schon macht dann Spaß irgendwie.
Definitiv, ja. Oder auch unten in der Werkstatt so ein bisschen vor sich hin arbeiten und so, ne?
Ja, da bist eher du der Typ für.
Genau.
Aber ja, ich kann den Ansatz auf jeden Fall verstehen. Irgendwie einfach was anderes zu machen.
Ja.
Ja, ja und dann, gut. Na gut, ich spiele noch Klavier. Das machst du eigentlich gar nicht mehr, ne? Gut,
nee, logisch. Da habe ich gerade nicht so den Ding dafür.
Ja, aber hattest, also ich glaube, seit ich dich kenne, hatte ich das noch nie erlebt, dass du irgendwie wirklich aktiv Klavier gespielt hast.
Ja, nee, nicht wirklich. Ich meine, ich habe genug andere Sachen.
Aber dabei wärst du echt gut, glaube ich.
Ja, stimmt. Ja, ich konnte damals gut, glaube ich.
Ja, ja.
Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen eingerostet und so.
Ja, ja, Finger, nee, aber gut, du trompetest ja ab und zu dann.
Ja, jetzt aber auch nicht so. Also nee, ich muss echt sagen, ich setze mich da lieber mal hin und baue Lego oder bin in meine Werkstatt.
Ja.
Ja, als dass ich irgendwie dann so Trompete spielen würde.
Ja, gut. Ja, ja. Ich finde, es gibt auch manche Instrumente, die sind schwieriger alleine zu spielen und manche kannst du leicht alleine spielen. Ich würde Geige und Trompete in Kategorie schwieriger alleine stellen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man
und Schlagzeug steht auch mit in der Ecke.
Genau. Spiel mir mal am Schlagzeug ein Lied vor. Spiel mal O Tannenbaum.
Wie kacke.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also Leute, schreibt auch nochmal rein, was ihr so macht als Ausgleich
ja, das
zum Alltag. Würde mich wirklich interessieren, ja.
Ja, bei uns ist es Lego bauen und Sport und ja. Klavier spielen.
Kann man so sagen.
Und ferngesteuertes Flugzeug fliegen.
Heute soll es aber um euch mal wieder gehen. Q&A, die aktuelle Folge, eure Fragen von uns beantwortet.
So ist das. Und ja, wolltest du noch was sagen?
Ja, bevor wir tiefer in die Materie ja, einsteigen, bewertet unseren Podcast.
Stimmt.
Freuen wir uns sehr. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 1300 Bewertungen auf 4,9. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut.
Ja, finde ich auch
Danke
super.
Danke an der Stelle an euch. Und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Wir sind gerade fleißig dabei, unsere Hörerschaft noch weiter aufzustocken. Das und wir planen unsere erste Live-Tour.
Ja, oder mal 2 Termine oder sowas. Ne? Schauen wir mal, ob da überhaupt jemand kommt. Oh, das ist ja wirklich, also das muss ich jetzt einmal sagen, das ist ja meine...
Die größte
meine,
Sorge.
Das ist meine, ja wirklich.
Horror.
Vielleicht denkt ihr euch, oder man denkt sich so, wenn ihr uns gerne hört zum Beispiel, ach, was machen die sich so im Kopf? Aber ich sag's dir wirklich, das ist meine größte Sorge, dass man da dann so einen Termin macht.
Mhm. Und dann ist keiner da.
Und dann kommt keiner. Und so das, weiß, das würde man ja vorher wissen, aber keine Ahnung, so dann juckt das einfach keinen. Ja, ist das so.
Ja.
Ich glaube, es ist ganz normal, dass man so solche Gedanken hat.
Ja, natürlich, klar. Aber egal, dann ist halt so wie im Studio, dann sind nur wir zwei da.
Ja, genau. Die
Technikerin lacht dann auch ab und zu mal über unsere Witze und dann war es doch gut.
Ja, genau. Deswegen, okay. Ja, schauen wir mal. Naja, wir fangen an mit, ja, theoretisch Frage Nummer 1. Das ist nämlich gar keine Frage, deswegen nicht Frage 1. Die Carina schreibt, euer Podcast hat mir schon geholfen, weniger Angst vor dem Tod zu haben. Ich wäre für eine Folge, wo es um das geht. Ich finde das Intro super. Oh, vielen Dank, liebe Carina.
Das mit dem Intro hat man ja abgefragt, als es neu war. Jetzt ist es ja schon, hat sich schon eingebürgert, ne? Aber wollte mal wissen, ob das Intro, ob ihr es cool findet. Aber es haben viele geschrieben.
Ah ja, wenn wir so ein bisschen auch privat oder sowas machen, was gelabert. Ja,
genau. Und auch mit, in Verbindung mit der Musik und so, genau.
Stimmt.
Und nicht nur Carina hat es geschrieben.
Ja, ja, stimmt. Das hat mir der Massi letztens auch gesagt im Training.
Ja?
Ja.
Gefällt ihm.
Ja, der Massi hört ja auch unseren Podcast. Massi, Grüße. Und der ist ja im Mountainbike-Training und hat er gemeint, ja, gerade weil wir haben ja auch manchmal auch schwere Themen, die auch halt heftig sind, ist ja klar. Und gerade da, wenn man so ein bisschen das ein bisschen am Anfang auflockert mit was ganz anderem, fand er gut. Okay. Freut mich. Kommentiert gerne, ob ihr das auch so seht. Aber es ist ja schön, dass es ankommt, liebe Carina. Vielen Dank. Und mich freut es auch, dass es geholfen hat, ein bisschen weniger Angst vorm Tod zu haben. Und ja, wir machen jetzt irgendwann mal diese lang ersehnte, versprochene Folge, wo wir dieses Thema Angst vor dem Tod mal aufgreifen. Hätte ich gesagt.
Mach mal, definitiv.
Vielleicht im nächsten Schwung.
Ja, weil es haben viele auch gefragt, muss man sagen, oder drum gebeten, ob wir da nicht mal eine Folge machen. Und ich finde es natürlich besonders schön, weil das ist ja unsere Hauptmission eigentlich mit unserer Aufklärungsarbeit. Ganz egal, ob das jetzt Podcast, Social Media, TikTok oder was auch immer ist, Transparenz reinzubringen, aufzuklären und letztendlich die Angst vor dem Thema zu nehmen oder auch eine gewisse Normalität und Natürlichkeit im Umgang damit herbeizuführen. Das finden wir schön.
Ja, das stimmt.
Von daher, Carina, vielen Dank für deinen Input. Wir kommen zur Frage Nummer 2 und das ist lustigerweise auch keine Frage.
Wer hat denn die Folge vorbereitet?
Mäb.
Die Fragenfolge.
Karin schreibt, mir gefallen auch die lockeren Gespräche zu Anfang eines jeden Podcasts. Also bitte weiter so. Auch passt die Musik. Hat was.
Oh.
Eine Folge zum Thema Angst vor dem Tod könnte ich gerne aufgreifen. Das wird
okay,
toll, ja.
Okay, krass. Also ich sehe schon, ihr wollt alle diese Folge haben. Ja. Angst vor dem Tod, was kann man dagegen tun? Da könnten wir so ein bisschen differenzieren. Also was bringt man da denn rein? Angst vor dem Tod an sich, also Angst vor dem eigenen Tod, vielleicht Angst vor einem langen Sterbeprozess.
Mhm.
Was würde mir jetzt spontan direkt noch einfallen? Angst vor Verstorbenen an sich, also wenn man noch auf der lebenden Seite steht, das ist vielleicht ein Punkt.
Ja.
Wieso hat man Angst? Woher kommt die Angst? Ganz wichtiger Punkt, was kann man dagegen tun?
Mhm. Vielleicht können wir uns sogar ein paar O-Töne mit reinholen von Fachleuten, Medizinern vielleicht, also quasi, weil ich glaube, es haben auch viele Leute Angst davor, hoffentlich muss ich mal nicht leiden, hoffentlich geht's schnell.
Das machen wir mit dem Leon. Mit dem Leon Winscheid. Das können wir machen.
Ja, genau.
Jetzt haben wir schon gespoilert.
Ja.
Also vielleicht kommt ja mal ein Gast in einer der nächsten Folgen.
Scheiße. Die Liste ist lang. Wir haben viele gute Ideen und auch echt gute Kontakte und auch wirklich, die haben auch alle zugesagt schon.
Ja.
Ja, wir können ja mal ein bisschen spoilern hier.
Also ja.
Thomas, angefangen von Thomas D., Leon Winscheid.
Ja, genau. Also das ist, aber das könnte man ja super vielleicht mit Leon machen. Also vielleicht wird es ja was, das wäre dann auf jeden Fall ein sehr spannender Input, weil Leon ist ja Psychologe.
Genau.
Deswegen würde sich das ja super anbieten. Und ja, jetzt habe ich schon gespoilert, aber gut, ist halt jetzt so, vielleicht kommt da ja mal was in der Zukunft. Naja. So, wir kommen zur Frage 3, aka Frage 1. Music@90 will wissen, wäre es möglich, rote Ohren mit Make-up zu kaschieren? Also, wahrscheinlich mit einem Verstorbenen, nehme ich an, oder?
Nein, nachdem man selbst einen Satz heiße Ohren bekommen hat.
Genau.
Wie du nach jeder Podcast-Folge.
Das heißt doch Trachtprügel, oder nicht?
Nee, einen Satz rote, heiße Ohren.
Echt, habe ich noch nicht.
Kennst du das nicht? Nee. Hat man früher gemacht. So.
Ach so.
Und dann hat man so knallrote, heiße Ohren gehabt.
Ah, okay.
Das gibt's nach der Folge, finde ich.
Ja, genau, dann können wir es kaschieren. Ja. Also die Antwort ist, ja, das geht tatsächlich, aber nur zu einem gewissen Punkt. Also manchmal kommt es vor, dass Verstorbene halt sehr verfärbte Ohren haben oder auch verfärbte Finger, dadurch, dass das Blut halt absinkt gemäß der Schwerkraft und dann sieht es super unnatürlich aus. Also es ist wirklich sehr bläulich, fast schwärzlich teilweise. Und das kriegt man am besten mit einer Einbalsamierung tatsächlich weg, weil man das da, also da bekämpft man wirklich den Herd, den Brandherd, sage ich jetzt mal. Du spülst das Blut, was sich da abgesetzt hat, aus den Ohren raus, ersetzt es durch einen Farbstoff und gut ist. Das kannst du schon auch mit Make-up versuchen, du wirst aber immer sehen, dass Make-up drauf ist. Also,
das lässt sich schwer umgehen, ne?
Ja.
Ich habe mal gelernt, ich hatte ja da schon mehrere so Fortbildungen und Workshops und so mit dem Schminken und so, kann es aber trotzdem noch nicht, dass man, wenn man so einen dunklen Fleck oder auch einen blauen Fleck überschminken will, dann musst du vorher grün auftragen. Wusstest du das?
Ja, du kannst mit diesen Farben arbeiten.
Heißt das irgendwie eine
Spektralfarbe?
Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du musst vorher unten runter alles auf grün machen und dann erst Make-up drauf und dann ist es gut. Aber du wirst immer sehen, das siehst du ja auch bei einer geschminkten Person,
ja.
Da ist einfach Make-up mit im Spiel.
Ja, Kosmetik ist eh so eine Wissenschaft, auch bei Verstorbenen. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Die Amerikaner, die nutzen auch sehr gerne sehr viel Make-up. Dadurch
die ballern
auch
dazu, ne?
Ja, deswegen sieht das auch manchmal sehr puppenartig aus bei denen.
Aber also, das wollen wir ja eigentlich genau nicht erreichen.
Nee, wir wollen halt dieses Natürliche und ja, da kann man auch mal ein Hämatom überschminken. Schwierig sind das tatsächlich auch so kleine Härchen. Also die musst du dann auch wegrasieren.
Ja.
Also Härchen mit dieser Kosmetik.
Siehst du dann.
Genau, das siehst du.
Die sind ja dann auch geschminkt.
Genau. Und das sieht richtig, ja, komisch aus. Deswegen, ja, das geht schon. Aber Kosmetik, ich habe da mal einen Kurs gemacht, das ist eine Wissenschaft. Du kannst da auch so Äderchen wieder hinschminken.
Ja, ja.
Oder an den Händen die Kutikel. Ich weiß auch
was sind Kutikel?
Naja, wenn ihr alle mal eure Hände jetzt anschaut,
ja,
und mal so ein bisschen ausstreckt, dann seht ihr ja quasi an den, wie heißt denn das?
Meinst du?
Handknöchel?
An den Knöcheln, ja.
Ja, genau. Da ist es bei vielen ist es so ein leichter, so ein bisschen heller, so dieses leicht farbige, wenn ihr die Hand ausstreckt. Also man diesen Schatten von den, ja, von den Sehnen auch, die da langlaufen, für die fünf Finger und von den Knochen. So. Und auf diesen Strichen und auf den Knöcheln oben, da kann man so einen leichten Akzent setzen, den man dann verschminkt oder halt verschminkt, mit Kosmetik halt behandelt, mit einem Pinsel und dann soll es natürlicher aussehen. Funktioniert auch tatsächlich. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn man denn eine Hand komplett abdeckt. Ich glaube, ich musste fast im Alltag noch nie eine Hand komplett abdecken, aber ich hätte es gelehrt.
Okay, gut zu wissen.
Ja. Ja.
Kennst du das? Ich hatte das mal bei einer Einbalsamierung, da habe ich den Kopf gemacht über die Arteria carotis communis dextra und habe quasi innerhalb von Sekunden gesehen, wie die Verfärbung vom Ohr weggeht.
Ja.
Hast du auch schon mal gehabt?
Ja.
Und das ist schon so, das habe ich öfter gehabt und dann ging es mir jedes Mal so, oh, das ist so ein befriedigendes Gefühl.
Ja, weil es sieht wieder das natürlich wirkt aus einfach. Ja, es funktioniert.
Gute Arbeit.
Unsere Pumpe hat ja auch eine Pulsfunktion. Also du kannst das Fluid quasi mit einem künstlichen Puls wie bei einem Herzschlag halt rein injizieren. Also das geht dann immer so stoßweise halt.
Ja, ich weiß.
Und da hat man dann auch manchmal, wenn man vielleicht nochmal einen Koagel hat oder so in den Blutgefäßen, auch bei den oberflächlichen Blutgefäßen ist das gerade so, dass du es dann durch die Haut durchschimmern siehst, wie dieses Koagel durchschießt.
Oh.
Also wie das quasi
wie so
den Weg nimmt.
Ja.
Super spannend, weil da siehst du quasi, wo es lang geht. Also es ist wirklich wie so ein Labyrinth, so geht es dann durch und
nimmt das halt. Hatte ich jetzt noch nicht.
Nee?
Nee.
Super spannend.
Ja.
Also das ist wirklich, ist schon auch sehr, sehr technisch. Aber ja, also Einbalsamierung ist die erste Variante, aber Make-up wäre theoretisch auch möglich, aber es sieht halt einfach nicht so natürlich aus.
Ja, unserer Meinung nach. Mag Kolleginnen und Kollegen geben, die es anders sehen.
Ja.
Okay, wir kommen zu Frage Nummer 4. Susanne möchte gerne wissen, wie sind Nahtoderfahrungen bei Nichtchristen? Sehen diese auch einen Tunnel mit Licht?
Puh.
Das finde ich eine spannende Frage. Wir hatten ja in der Vergangenheit eine Folge über Nahtoderfahrung.
Mhm.
Hatten ja da auch einen Gast. Und die hat uns wirklich das Gleiche erzählt, was viele Leute eben berichten, dass man sich dann beim Sterben, beim Sterbeprozess aus dem Körper entfernt. Man sieht sich von oben und schwebt dann oder wird in so einen Tunnel gezogen. Und am Ende des Tunnels ist ein weißes Licht, es ist warm. Es steht meistens auch eine Gestalt da, sei es eine Engelsgestalt oder sonst wer.
Mhm.
Von daher, ich glaube, das passiert oder das erleben viele. Und spannend die Frage, ob das bei Nichtchristen auch so ist. Weil es wird ja tatsächlich so ein bisschen in Glaubensrichtung gedeutet, dass man auch sagt, naja, wenn jemand an das Leben danach glaubt und im besten Fall aus christlicher Sicht zumindest noch, dass es Gott gibt, ne, oder dass es Jesus auch gibt und dass der für die ganzen Sünden gestorben ist, dann kommt man schon mal nicht in die Hölle, ja, ne, so der Ansatz in Kurzform, und dann kommt man da in den Licht oder in den Himmel, ins Paradies. Also ich kann es nur mutmaßen oder hier nur meine eigene Meinung wiedergeben, liebe Susanne, und ich glaube tatsächlich auch, dass Nichtchristen diese Erfahrung haben. Mhm. Lustigerweise oder passenderweise, ich lese gerade ein Buch von Dan Brown. Kennt ihr vielleicht, der hat Illuminati geschrieben und diese anderen, die verfilmt wurden auch mit dem Robert Langdon, also Tom Hanks, von Tom Hanks gespielt. Und in dem Buch geht's um seine Partnerin, die ist Neurowissenschaftlerin.
Okay.
Und die, ja, ja, ich meine, es ist ein Roman, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was davon alles stimmt. Aber das Thema geht voll in diese Richtung. Und zwar geht es darum, dass scheinbar im Gehirn so ein Botenstoff unterwegs ist. Ich kann ihn leider jetzt nicht benennen, weil ich reagiere gerade spontan auf diese Frage, ja. Und dieser Botenstoff, der wirkt als Filter. Der wirkt als Filter fürs menschliche Gehirn, dass die Realität nicht in voller Dröhnung auf uns einströmt. Also
dauerhaft?
Das ist nicht dauerhaft. Ja, der Filter wirkt dauerhaft. Genau.
Also sind wir eigentlich in unseren Kräften blockiert?
Wir sind gefiltert in der Wahrnehmung. Ja, zum Beispiel Babys nehmen ja ihr Umfeld auch nicht so wahr, sondern erstmal nur die Mutter, denken auch, dass Mutter und man selbst eins ist und so weiter. Und das Bewusstsein wird erst nach und nach erweitert. Ja.
Okay.
So, und in dem Buch, wie gesagt, Betonung nochmal, ne? Es ist ein Roman und ich kann das und werde das jetzt nicht wissenschaftlich hier begründen. Aber in dem Buch geht es quasi darum, jeder nimmt ja seine Realität anders wahr. Also du nimmst die Realität anders wahr als ich oder auch als ihr. Ja,
ja, ja, das.
Und weil wir, und das glaube ich tatsächlich, weil wir tatsächlich alle eigene Filter haben.
Ja, und das ist so ein, das ist, in unserer Generation würde man sagen, Brainfuck.
Ja.
Ja, weil ich denke mir das auch. Zum Beispiel, wir sehen ja alle Farben. Und wir nennen alle, die meisten Menschen nennen die Farben gleich. Aber vielleicht sieht dein Grün aus,
ja,
ganz anders als mein Grün, aber wir haben halt beide gelernt, dass das Grün,
ja,
ist.
Ja, das mag sein. Das ist ein guter Ansatz.
Ja, wie also.
Und
ja, ich weiß nicht.
Es ist total spannend, weil in dem Buch geht es dann tatsächlich weiter, wenn man diese Filterboten oder diese Botenstoffe, wenn man die dosieren könnte, dann könnte man die Realität ganz anders wahrnehmen, ja?
Ja.
Also bis hin zu ist es ja teilweise so, dass manche Halluzinogene, dass die dass die keine Hirngespinste die erzeugen, sondern dass die einfach diesen Filter runterfahren.
Ja.
Ja. Und scheinbar, und das ist jetzt, ich glaube, das ist eine Theorie, ist es so, dass wenn du stirbst, dann ist dieser Filter auch nicht mehr da. Und so jetzt die Theorie aus dem Buch.
Ganz schön deep.
Ja, im Tod siehst du die Realität ungefiltert. Und das ist quasi, das betrifft uns dann alle. Und das könnte darauf hindeuten, dass wenn man stirbt.
Ah, jetzt kommen wir zurück.
Genau, dann siehst du die Realität und das große Ganze, das Universum oder die Macht, die da dahinter steht. Ist egal, ob das jetzt Gott ist oder wer auch immer. Nennen wir es mal einfach diese Macht, die alles irgendwie geschaffen hat.
Mhm.
Das erkennst du dann sozusagen. Ich meine, das ist schon sehr abgefahren und esoterisch,
muss
ich
jetzt auch sagen. Spirituell.
Genau, aber das passt jetzt zu dieser Frage. Und ich, liebe Susanne, würde die Frage so beantworten: Ja, auch Nichtchristen oder Atheisten oder sonst wer sehen da ein Licht am Ende des Tunnels.
Spannend. Das ist natürlich eine Frage, die man so pauschal natürlich schwierig beantworten kann. Ich glaube, da spricht jeder, wenn er auf diese Frage antwortet, ein bisschen für sich selbst auch.
Denke ich auch.
Ne? Aber. Ja, wir können nur sagen, was wir denken. Und ja, war schon irgendwie eine sinnvolle Theorie. Also
habe ich ganz gut drüber gemacht.
Ja, hast du gut gemacht. Aber klar, ob es stimmt, wir wissen es nicht. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, weil das frage ich mich wirklich mit diesen Farben. Vielleicht sieht es ja ganz anders aus. Oder auch
so. Vielleicht siehst du ja anders aus, als du tatsächlich aussiehst. Vielleicht bist du ja.
Vielleicht bin ich eigentlich blond.
Ja, genau. Nur ich sehe es anders. Könnte sein, oder?
Ja, das ist irgendwie, ja. Aber ist auf jeden Fall spannend und ja, ich habe mich auch gefragt, wenn man wüsste, was nach dem Tod passiert,
ja,
also wenn man es genau wüsste, wenn es wirklich definiert wäre und man wartet einfach nur drauf, dass es soweit ist, ich glaube, dann hätten viele Menschen nicht so einen Respekt vor dem Thema. Oder?
Genau, und darauf zielt dieses Buch, ich habe gerade gegoogelt, das heißt übrigens The Secret of Secrets, also Buchtipp von meiner Seite aus, geht in
unbezahlte Werbung.
Geht zu eurem Buchhändler des Vertrauens und holt euch das. Ja. Da geht es auch drum. Ich glaube, dass man da dann gar keine Angst mehr haben bräuchte, weil danach ist man quasi eins mit dem mit der Gesamtheit und hat alles erkannt.
Das ist in dem Buch, oder was?
Ja, genau.
Das ist ja ein richtiges bekehrendes Buch.
Nee, ist es eigentlich nicht.
Okay. Also,
es geht gar nicht in eine christliche Richtung.
Ja, ich glaube, es sind zwei Punkte. Und zwar zum einen ist es ja der Fakt, und das ist ja eigentlich, das steht irgendwie dann am Ende über allem, nur der Tod macht das Leben eigentlich so wertvoll und so lebenswert. Weil hätten wir diese Begrenzung nicht, dann kann man ja alles machen, alles ausprobieren, dann kannst du auf alles kacken, so blöd gesagt. Das ist Punkt eins. Also der Tod gibt dem Leben ja wahrscheinlich auch seinen Wert. Und Punkt zwei ist, dadurch auch, dass man halt nicht weiß, was danach passiert, haben wahrscheinlich viele Menschen einfach diesen Respekt davor, dem Thema.
Ja, genau.
Weil wenn du nur drauf wartest, dann ist es so. Und andererseits eher, wenn man wüsste, was passiert, zum Beispiel, wenn man wüsste, es passiert was super, super Schönes danach, dann würden die alle voll lässig leben, wahrscheinlich. Weil jeder wartet ja nur drauf und es ist ja dann eh nicht so schlimm. Aber in der anderen Richtung, auch gut, dass man es nicht weiß, weil angenommen, es wäre was Schlechtes, was nach dem Tod kommt.
Und dann hätte man noch mehr.
Hätte man gar keinen Bock aufs Leben.
Ja, absolut. Also dieser Stoff, ich habe gerade geguckt, ne, diese Aufmerksamkeit oder diese Gesamterregbarkeit des Gehirns stimuliert oder steuert vielmehr, nennt sich GABA, also G-A-B-A,
stimmt,
Gamma-Aminobuttersäure. Das ist ein wichtiger Hemmstoff für die Gesamterregbarkeit. Und das ist halt in dem Buch auch so beschrieben, das ist prinzipiell da und gegeben, um uns quasi zu hemmen, wenn man es so sehen möchte, um nicht so viel quasi abzubekommen.
Ja, okay, heftig. Ich habe letztens ein Video gesehen und dann gehen wir auch gleich schon zur nächsten Frage, keine Angst. Ich finde es sehr spannend, sich da mal so ein bisschen reinzubügeln. Ich habe letztens ein Video gesehen, gibt es auf TikTok so, mit so einer KI-Stimme und mit so ganz viel Hall, voll beruhigend eigentlich, so psychologisch gesehen, bla bla bla. Und dann hat die eben gemeint, dass der Mensch nur einen ganz kleinen Teil seiner eigentlichen Hirnkapazität nutzt und seiner Kraft und sowas und das in Extremsituationen, also wenn du, keine Ahnung, irgendwie einfach funktionieren musst, weil du vor irgendeiner Gefahr davonläufst oder sowas oder irgendwas ganz Schlimmes gerade passiert, dass du dann so einen Schub von deinem Körper bekommst, dass du auf einmal die volle Leistung quasi deiner Maschine zur Verfügung hast, sag ich jetzt mal. Ja. Gehirn und Augen und bla bla bla, alles, Pupillen weiten sich und sowas, dass das eben so super heftig ist, wenn du denn in so eine Situation kommst, wo es wirklich drauf ankommt. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich so stimmt, wie es in diesem Video war. Da war bestimmt auch viel übertrieben, keine Ahnung. Mhm. Aber fand ich sehr, sehr, sehr spannend, dass wir ja vielleicht nur einen Teil von dem, was wir eigentlich hätten, nutzen, weil wir einfach beschränkt sind.
Das ist so. Also hast du ja irgendwie Adrenalin und diese Stoffe halt, ne?
Genau, aber
und die bewirken das ja.
Stell dir mal vor, man könnte das kontrolliert einsetzen.
Ja.
Also wie so eine Fähigkeit.
Darum geht es in dem Buch auch.
Ja.
Ja.
Spannend.
Also lest das Buch, dann wisst ihr genauso viel oder wenig wie ich.
Ich lese immer nur im Urlaub.
Oh, okay. Du hast doch jetzt dann bald Urlaub, oder?
Nö.
Nein.
Nächstes Jahr.
Okay, gut. Wir kommen zur nächsten Frage.
Ja.
Das ist deine Frage, lieber Luis.
Die Sabine will wissen, was gibt es für außergewöhnliche Abschiedsrituale?
Mhm.
Spannend. Ganz, ganz, ganz viele eigentlich. Also, das kommt immer so ein bisschen individuell auf die Personen drauf an, weil ich glaube, dass nicht jedes Ritual für jeden was ist, aber wir können ja einfach mal, ich würde sagen, im Ping-Pong abwechselnd
ein paar Rituale.
Eins, was uns einfällt. Also, was ich kenne, ist so, ja, man könnte es nennen, die letzte Hand. Jede Person legt kurz so die Hand auf die Schulter oder auch die Hand der verstorbenen Person und sagt leise oder auch im Kopf einen Satz. Irgendwie irgendeine Verbindung halt. Danke für das und das. Vielleicht hat man auch noch was offen, was zu sagen. Verzeih mir das und das. Das ist für viele auch so ein Ding, wenn sie irgendwie der Person noch was schuldig geblieben sind und dann stirbt die Person oder und können es nicht machen, weißt du?
Ja.
Das ist, glaube ich, für viele so ein super schwieriger Kreislauf. Deswegen, das kennt man ja auch aus so christlichen Reden. Ne? Oder Trauerfeiern, wenn das der Pfarrer sagt.
Ja. Wer ihm etwas schuldig geblieben ist, der bitte ihm still um Verzeihung.
Ja,
oder
genau,
sowas.
Genau, der möge ihm das um Erlösung bitten oder so.
Genau,
ne?
das ist das. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele oder dass doch etliche Personen alleine bei uns nochmal ohne das Wissen der anderen Familienmitglieder ins Büro kommen oder in die Trauerhalle kommen und sagen, ich möchte den Vater nochmal sehen, aber bitte sagen Sie der Mutter nichts.
Ja.
So, okay, ja. Gut, dann machen wir das. Und da wurden schon viele Zwiesprachen gehalten. Das weiß ich. dass nochmal Entschuldigung gesagt wurde oder vielleicht auch nochmal eine Anklage gesagt wurde und man wirklich vielleicht auch wütend war noch. Ja. Und das dem dann auch mal am Totenbett auch gesagt hat oder halt am Sarg. Das ist auch in Ordnung, ne?
Ja, und das ist natürlich jetzt wieder, man kann es auf zwei Ebenen sehen, super spannend. Auf der sachlichen Ebene würde ich sagen, bringt nichts. Du redest mit einem toten Körper. Ganz hart ausgedrückt.
Ja.
Aber auf der emotionalen Ebene natürlich nicht.
Ja.
Weil das ist die Person, ich glaube, wahrscheinlich würde ich es sogar selber machen. Ne? Aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich da mal schwer getan. Ich musste das auch erst lernen. Damals, als mein Burger-Opa, von dem ich die Firma auch übernommen habe, als der im Krankenhaus lag, der lag dann auf Intensivstation, hatte am Schluss auch einen Schlaganfall oder war halt im Koma und nicht mehr ansprechbar.
Ja.
Und mein damaliger Onkel, der ist auch schon gestorben, der war Pfleger auf Intensivstation.
Mhm.
Und hatte an dem Tag Dienst, als ich meinen Opa besucht habe. Dann bin ich da in sein Zimmer reingegangen und kennt man ja, lag im Bett, voll verkabelt und so weiter. Das war für mich gar nicht so schlimm.
Ja.
Und ich stand dann halt da so am Bett und stand da. Und dann habe ich mir so mal kurz seine Hand genommen und gehalten und stand da. Und dann kam mein Onkel Herbert rein. Und der war von seiner Art her aber auch so ein bisschen so hemdsärmlich und sagt so, ja, sag halt mal was zu deinem Opa, sag halt mal was. Kannst du ruhig reden mit ihm, der hört dich. Und der hat mich da fast ein wenig überfahren.
Okay.
Ich hab aber gemerkt, ups, das fällt mir schwer.
Aha.
Mir fällt es schwer, mit einer Person zu sprechen, die nicht auf mich reagiert. Das ist man ja normalerweise gewohnt. Du sagst, selbst wenn du sagst, hallo, dann kommt ja irgendwie was zurück im Normalfall von jemandem.
Ja.
Oder ein Lächeln oder ein Nicken oder was weiß ich was. Aber wenn da jemand im Koma oder halt quasi schlafen vor dir liegt, dann ist es irgendwie, mir ist es schwer gefallen. Und dann hat der Onkel Herbert hat mir dann schon ein bisschen so auf die Sprünge geholfen und dann ging es schon. Ja. Mhm.
Aber das ist ja genau das gleiche wie beim Uropa jetzt gewesen, als er im Sterben lag.
Genau.
Da war es ja genauso. Da sind wir auch einfach hin und ich weiß genau, was du meinst. Dann für die Person ist das ja wahrscheinlich, denke ich mal, super wertvoll, wenn einfach Leute um einen rum sind und die erzählen dann vielleicht irgendwas einfach, ne?
Ja, ja.
Wir haben ihm ja auch irgendwelche Geschichten erzählt und man hat ja auch gespürt, irgendwie, er hat es noch wahrgenommen.
Hat uns ja auch die Anja mit der Nahtoderfahrung erzählt. Ihr Bruder, die Labertasche, wie sie gesagt hat, hat sich da neben sie gelegt oder gesetzt im Krankenhaus und hat sie zugetextet.
Genau. Also obwohl sie selbst im Koma lag. Und sie hat eben nochmal bestätigt, ja, man spürt das schon irgendwie.
Das kommt an, ja.
Deswegen ist das auch, glaube ich, wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist am Anfang, muss man sich da vielleicht überwinden und das einfach machen. Und wir haben es ja dann auch gemacht und dann fand ich, ging es auch. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also beim Opa irgendwelche Geschichten dort zu erzählen. Ja, du erzählst sie vielleicht sachlich erstmal ins Nichts, weil du bekommst tatsächlich physisch nicht die direkte Rückmeldung, wie du es so gewohnt bist. Aber dann spürst du vielleicht doch, dass es ankommt und dann ist es auch wieder nicht ins Nichts, ne? Irgendwie.
Deswegen ist es auch gut, dass bei solchen Ritualen oder wenn bei solchen Ritualen jemand dabei ist, der das Ganze ein bisschen anleitet. Also der dann zum Beispiel zu der fünfköpfigen Familie, die dann neben dem Sarg vom Opa steht, die dann sagt so und jetzt darfst du mal hingehen und leg mal deine Hand auf seine Schulter und wenn du was sagen willst, dann darfst du es machen oder du denkst es dir nur, ne? Also so eine sanfte Anleitung. Ja. Das tut man mal ganz gut.
Ja.
Okay, es gibt einen Brief oder ein Kartenritual. Das ist eigentlich ganz einfach. Jeder nimmt sich einen Zettel, eine Karte oder ein Briefpapier meinetwegen, schreibt da noch was drauf, ein paar letzte Worte, Abschiedsworte, die man vielleicht nicht sagen kann oder nicht sagen will. Oder Kinder malen da auch oft was drauf. Ja. Man faltet es dann, gibt es in den kleinen Umschlag und legt es in den Sarg mit rein. Steckt es in die Hand in die gefalteten Hände oder in die Jackentasche.
Wie so eine Verbindung, ne?
Oder, Tipp auch noch, man gibt es dem Bestatter und lässt es reinlegen.
Wenn man es nicht selber will.
Genau.
Ja.
Oder meinetwegen, wenn der oder die bestattungspflichtige Person, kann ja zum Beispiel ein Elternteil sein, beschließt beim Bestatter so, nee, der Sarg vom Opa wird nicht mehr aufgemacht. Dann ist es ja erstmal gesetzt, weil der ist ja der Auftraggeber.
Ja.
Aber als Enkel hat man vielleicht noch das Bedürfnis, ein Zettelchen reinlegen zu lassen.
Ja.
Dann macht es trotzdem und gebt es dem Bestatter. Der macht es schon für euch. Ne?
Ja, genau.
Also ganz
das kann super wichtig sein, weil das ist was, das hat man dauerhaft danach. Das kann einem niemand mehr nehmen, dass das jetzt im Sarg drin ist und das Verbindung ist einfach da. Oder was mir einfällt, das geht in die ähnliche Richtung. Duft ist ja auch was sehr, sehr stark prägt oder kennt ihr sicher auch, wenn man so einen Duft hat, den verbindet man vielleicht mit irgendwas, was ganz Bestimmtes. Das kann man nutzen, keine Ahnung, irgendwie nochmal Parfüm auftragen der verstorbenen Person oder irgendwie ein Tuch mit vertrautem Duft mit reinlegen und man hat den Duft aber selber auch und das kann halt diese Erinnerung sehr stark auch nochmal triggern. Das haben wir, oder habe ich ja beim Urbau auch gemacht.
Ja, hast du nochmal einen gespürt?
Ja, ich habe nochmal mit Creed eingespielt.
Ja, ja, genau, der war ja auch so Parfum.
Ja, genau.
Wegen ihm sind wir eigentlich so auf Parfums aus, muss man auch sagen. Ja,
ja, genau. Und so deswegen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das
ist schön,
ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Sache.
Ja, ist schön. Was ich auch ein tolles Ritual finde, ist, wenn man so einen Kerzenkreis am Sarg macht, also kann man auch am geschlossenen Sarg zum Beispiel machen, jede Person zündet am Sarg einfach eine kleine Kerze an und stellt sie in den Kreis. Also man bildet mit den Kerzen quasi dann letztendlich so einen Kreis und man sagt oder denkt sich vielleicht einen Satz noch dazu. Man zündet die Kerze an, stellt sie hin und sagt so, du fehlst mir.
Ja.
Oder wenn ich an dich denke, bleibt mir Folgendes in Erinnerung. Das Parfum mit dem Opa oder irgendwie sowas, ja. Genau. Und wenn keine offenen Flammen erlaubt sind, das ist ja inzwischen in vielen Räumlichkeiten so, dann kann man auch eine LED-Kerze nehmen, das geht genauso.
Weißt du, was ich letztens gesehen habe? Fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Da ist ein Angehöriger, ich weiß nicht genau, wer es war. Ich glaube, der Vater ist gestorben und der Sohn ist dann auf den Friedhof gegangen zum Grab mit einer Flasche Bier.
Ja.
Und hat dann, das war so ein Video, hat dann das Bier aufgemacht. Ich glaube, lass es sogar am Geburtstag des Vaters gewesen sein. Und dann hat er halt ein Bier mitgenommen und hat das Bier quasi umgedreht und hat es offen in die Erde reingesteckt. Also es ist quasi reingesickert und hat dann angestoßen und dann hat er quasi am Grab mit seinem Vater zusammen ein Bier getrunken.
Ist ja cool. Ist ja auch ein Ritual.
So eine coole Idee, muss ich echt an der Stelle sagen. Klar, das Überding ist natürlich traurig, aber innerhalb dieses Themas, der ist einfach mit zwei Flaschen Bier dahin auf und reingesteckt und ich habe das gesehen und fand so, ach ja. Ja, stimmt, eigentlich voll die schöne Idee irgendwie.
Ja.
Und dann haben die da zusammen nochmal Bier getrunken, sage ich jetzt mal. Und das auch wieder von den zwei Sachen. Klar, sachlich könnte man sagen, er hat Bier ins Erdreich rein sickern lassen. Aber ja, emotional hat er mit seinem Vater ein Bier getrunken, was ja auch so ist. Und das hilft, glaube ich, oder sowas kann schon in so einer Situation echt helfen, irgendwie damit umzugehen oder kann so Halt geben einfach, weißt du?
Voll, ja. Ja. Auf jeden Fall.
Es gibt auch ein Steine-Ritual. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also wieder das mit der Verbindung. Man nimmt zwei gleiche Steine, legt einen zum Verstorbenen und den gleichen Stein oder den ähnlichen behält man und dann hat man so die Verbindung geschaffen.
Finde ich auch gut.
Da gibt es schon echt viel. Und vielleicht habt ihr noch mehr Ideen oder Sachen, die ihr vielleicht selber auch schon mal angewendet habt. Schreibt es gerne, wie immer, in die Kommentare. Wir sind gespannt.
Wir werden noch drüber sprechen. Und gehen eine Frage weiter. Luisa will wissen, wann geht ihr endlich mal auf Live-Tour?
Tja, Tatsache.
Das ist so in leichter Planung, sagen wir mal. Ich glaube mal, dass wir im Jahr 2026 auf eine kleine Tour mal gehen werden. 1, 2, 3 Termine, gucken wir mal.
Ja.
Voll die Tour mit einem Termin.
Naja, ja, mal 2 erste Termine oder so vielleicht, ja?
Ja.
Deswegen.
Also ihr könnt gespannt sein, da kommt was.
Da kommt auf jeden Fall was. Und ich frage mich, wie immer meine größte Angst, dass keiner kommt. Würdet ihr kommen? Kommentiert es bitte mal wirklich. Würdet ihr kommen? Angenommen, wir sagen, okay, wir spielen in Nürnberg mal einen Termin. Nürnberg. Ich weiß jetzt nicht, woher ihr alle kommt.
Ja.
Wer würde alles kommen?
Ja,
so zwei schreiben. Können wir wirklich im Garten dann machen bei dir, wenn nur 2 kommen.
Ja. Mach doch mal eine Umfrage auf Insta oder frag mal auf Insta rum. Dann können wir es auch ein bisschen abschätzen.
Mach ich vielleicht jetzt gleich.
Mach das mal jetzt, weil dann mache ich noch die nächsten Fragen.
Ja.
Und dann nähern wir uns auch schon dem Ende dieser schönen Q&A-Folge. Also, die nächste Frage wurde uns mehrmals gestellt. Wenn ihr wissen würdet, dass ihr morgen sterben müsstet, was würdet ihr alles noch machen?
Das ist spannend.
Ist aber so eine klassische Frage auch irgendwie. Was würde ich da tun? Also, naja, das ist ja klar. Ich würde, glaube ich, all meine Lieben um mich versammeln, um alle nochmal gesehen und gesprochen zu haben. Das wäre mir wichtig.
Ja. Das war's, oder was?
Ja, es gibt nichts, wo ich sage, so, das wollte ich ja immer mal noch machen, muss ich noch irgendwie geschwind machen. Ich glaube, ich würde nochmal lecker essen. Sich einfach nochmal gut gehen lassen irgendwie.
Ich würde am Flughafen einbrechen und eine Runde mit dem Airbus drehen.
Ja, genau.
Nee, nein.
Ja.
Nee, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich schön nochmal Hefeweizen trinken.
Ja, siehst du, genau.
Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Hefeweizen, schön was essen, schön Raclette. Gibt's nämlich nur einmal im Jahr an Weihnachten. Deswegen, egal zu welcher Jahreszeit es wäre. Ja, Weizen, Raclette. und nochmal eine Runde Fortnite.
Ah, okay, ja. Und ich würde noch einen Podcast aufnehmen.
Ein Podcast? Nee, sorry Leute, ich glaube, ich würde keinen Podcast aufnehmen.
Da wären wir dann raus, ne?
Da wären wir raus, ja. Da trinkt man lieber ein Bierchen.
Irgendwann ist Schluss, ne?
Ja, genau. Irgendwann reicht es dann auch, ja.
Nee, okay.
Das wären so Sachen.
Okay, gut. Kommen wir zur letzten Frage, die darfst du machen. Und dann sind wir auch schon raus für heute.
Ja, und zwar Frage Nummer 8. Tipps für Pflegekräfte, bevor sie Verstorbenen in die Leichenhalle bringen. Häufige Fehler. Ah, cool. Hey, super. Das ist ja eine richtig praxisnahe Frage. Also Pflegekräfte, also Leichenhalle ist dann eher auf Krankenhaus bezogen. Wobei im Altenheim gibt es ja auch.
Genau, wusste ich auch nicht genau. Also was damit, sagen wir mal Altenheim, Pflegeeinrichtung und ja, da gibt es halt einen Leichenraum oder halt
ein, ja, gibt's ja mal Stornenzimmerchen,
so einen Raum so,
da unten. Genau. Also Tipps für Pflegekräfte. Also was man natürlich machen kann, ist, ja gut, Tipps, also doch, auf jeden Fall schauen, dass der Kopf und die Hände hochgelagert sind, also Hände auf den Körper legen und den Kopf auch hochlagern, vielleicht schön Kissen unterlegen, dass schon mal das Blut runterläuft und man so die Verfärbungen schon mal vorbeugen kann, dass sich da möglichst wenig verfärbt halt so. Das wäre jetzt einmal eine Sache. Was man noch machen kann, aber das sind halt wirklich so, ja, schon sehr Deluxe-Punkte, sage ich mal, das ist dann schon sehr professionell. Eincremen, Lippen eincremen, Augen eincremen und die Hände eincremen, dann beugt man eine Austrocknung vor, weil das gerade am Anfang, wenn die Person verstorben ist, relativ wichtig ist, weil es funktioniert ja nichts mehr, was hydrieren kann. Und ja, Mund zubinden könnt ihr euch bei aller Liebe eigentlich sogar sparen, muss ich sagen.
Man kommt halt auch nicht mehr so gut zum Saubermachen, Desinfizieren.
Wir und machen den Mund sowieso wieder auf.
Ja. Aber viele andere Kollegen
auch nicht, habe ich mir gerade auch gedacht. Aber es ist halt echt so oldschool, ey. Da muss man ja mal irgendwie, ja.
Ich weiß also es nicht. Kann man ja so sagen, der heutzutage der Standard der Verstorbenenversorgung ist der, dass eine hygienische Grundversorgung gemacht wird. Das heißt, Verstorbene wird nochmal komplett desinfiziert, gewaschen. Nasen, Mund und Rachenraum wird komplett desinfiziert, sauber gemacht und eben der Rachenraum auch tamponiert.
Ja.
Und ja, kann man sich jetzt, glaube ich, bildlich auch vorstellen. Dafür muss der Mund einfach geöffnet sein. Warum wird das gemacht?
Ja.
Dass einfach nichts mehr vom Magen her kommen kann, keine Gürche oder keine
Belästigung. Wenn es tamponiert ist, meinst du?
Deswegen wird tamponiert,
ja,
dass
genau.
Da nichts mehr kommen kann. Genau.
Ja, das ist so.
Also und einfach so zu sagen, so, naja, der Mund ist eh zu, naja, das lassen wir einfach so, das ist ein Spiel mit dem Glück, ne? Also,
ja,
das ist so.
Ja, keine Ahnung. Also das wären jetzt so Sachen, die mir jetzt mal relativ schnell einfallen würden. Was könnte man noch machen? Ja, das sind so die Hauptsachen.
Ja, ich glaube auch.
Eigentlich.
Ja.
Schön schauen, dass der, gut, Leichenhalle, da ist ja dann kalt meistens, ne? Deswegen, das passt schon.
Ja.
Aber Fenster auf, wenn es noch auf dem Zimmer ist, die Person.
Ja. Und was immer gut ankommt, wenn man weiß, dass eine Familie da ist, die da nochmal reinschauen will und man hat vielleicht die 5 Minuten, um da dabei zu bleiben, zündet eine Kerze an, auch wenn es so eine kleine Geste ist.
Ja.
Bisschen was Emotionales.
Machen die meisten aber so.
Machen sie,
ja.
Genau.
Ja. Finde ich gut.
Oder bis hin so, dass man einfach mit dabei bleibt, um zu fragen, soll ich mit dabei bleiben? Und dann, ihr habt ja gehört, 2 Fragen vorher, diese kleinen Abschiedsrituale. Ja.
Ah, ja. Kann man anbieten.
Wendet's an, ja. Why not? Probiert's mal aus.
Kann man anbieten.
Mit Hand auf die Schulter legen ist eine schöne Sache.
Ja.
Kerzchen anzünden, gut, muss man halt welche haben, ne?
Ja,
aber
und Augen zumachen, wenn die Augen sind manchmal noch offen und ich sehe das immer von Angehörigen oder manchmal sogar auch schon von Pflegekräften, die wollen dann die Augen zumachen, aber es geht nicht.
Ja.
Weil, also sie machen es zu, aber dann geht es wieder auf. Und der Fehler ist, man muss es tatsächlich einfach mit mehr Kraft machen. Man muss da ein bisschen doller doch hinlangen und das Lid wirklich zudrücken, dann bleibt es auch zu. Das liegt schon auch an der Leichenstarre unter anderem, ne?
Ja.
Aber trotzdem, man kriegt das Auge zu und da ruhig beherzt hingreifen ist tatsächlich so, ihr könnt ja in den meisten Fällen nichts kaputt machen, außer die Haut ist jetzt schon super instabil, was jetzt aber eigentlich selten der Fall schon so kurz nach dem Tod ist. Aber da passiert nichts. Wenn ihr euch selber mal ans Auge fasst, dann könnt ihr da ja auch mit relativ viel Kraft rumdrücken. Klar, irgendwann tut's weh, dann ist es zu fest. Aber ihr merkt, ihr könnt da mehr beherzt rumdrücken, als man vielleicht denkt, auch bei sich selber. Und so ähnlich ist es beim Verstorbenen auch. Das heißt, man so ein bisschen rüberstreicheln reicht da in der Regel nicht. Das kann man machen. Und dann waren das die Tipps für Pflegekräfte.
Genau, und somit auch eure Fragen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und am nächsten Samstag um 0 Uhr, nicht verpassen, geht die nächste Folge online. Ihr seid wieder mit dabei, wir auch, und wir freuen uns.
So ist es. Bis dann.